No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist NoGo mit Ausgabe 175. Servus, Stefan.
Hallo, Markus.
Stefan, die Technik Markus. Ist ab und zu ein Hund. Wir haben gedacht, wir machen alles schöner, alles besser, vor allem soundtechnisch kommen wir auf ein neues Niveau. Ich glaube, in diese Richtung sind wir auch auf einem guten Weg, aber dafür gab es andere Probleme.
Genau, wir haben in unserer unseren Podcast-Anbieter gewechselt und haben jetzt auch eine neue Aufnahmesoftware angeschafft, die unsere Soundqualität auf ein neues Level bringen soll. Ich habe auch ein neues Mikro gekauft, aufgrund von Kritik, die wir immer wieder erfahren mussten. Auch berechtigte Kritik natürlich. Aber ich habe natürlich einen Fehler gemacht beim Schneiden der Folge. Bin das alte Schnittprogramm gewohnt. Das neue ist KI unterstützt. Die KI hat es zu gut gemeint und hat den Mo rausgeschnitten. Das heißt, nachdem ihr diese Folge gehört habt, oder könnt ihr auch jetzt unterbrechen und dann noch einmal die Statements von Mo hören, das neue Soundfile ist zum Erscheinen dieser Folge bereits online. Es tut mir leid für den Fehler. Ich habe den Entwurf kontrolliert, aber die finale Folge dann anscheinend schlecht kontrolliert. Entschuldigung, Mo, wir geloben Besserung.
Ja, und sorry auch an alle die da draußen, die sich vielleicht gewundert haben, aber ihr hättet auch was sagen können. Wir sind, wie gesagt, immer gerne offen für Rückmeldungen und auch jegliche Kritik, sei es positiv, sei es negativ, solange sie konstruktiv ist. Und es wäre ein konstruktiver Hinweis gewesen, Leute, da fehlt irgendwie was. Von daher immer gerne bei uns melden. Und dann schauen wir natürlich, wir geben unser Bestes, um alles zu verbessern und dann richtig hinzubiegen. Und egal ob ChatGPT, Copilot oder was auch immer, verlasst euch nicht zu sehr auf die KI.
Nein.
Jetzt aber, Stefan, rein ins Sportliche. Wir haben beide unsere letzten beiden Testspiele hinter uns gebracht. Das heißt, das nächste, was dann ansteht, ist der Pflichtspielauftakt mit der Conference League Quali, also jeweils das Hinspiel bei uns. Wie war es bei euch gegen die Hertha?
Ja, bevor ich zur Hertha komme, möchte ich noch kurz auf Pandorf kommen, weil, wie wir die Austria-Vorschau gemacht haben, hat die Austria am selben Tag noch gegen Pandorf am Abend gespielt. Das Spiel ging 6:0 gewonnen. Getroffen hat da zweimal Potic, zweimal Malone, einmal Boateng und einmal Fitz. Das heißt, Potic, Malone ist jetzt kein klassischer Neuzugang, weil er die letzte Saison schon an die Austria geliehen war, aber zählt offiziell als Neuzugang, und Boateng, alle drei haben getroffen. Zakaria hat an diesem Tag nicht getroffen, aber trotzdem ist es schon ein gutes Zeichen, dass die Neuen sich auch schon mit Toren vorstellig gemacht haben. Die große Saisoneröffnung gegen die Hertha aus Berlin, die war relativ vielversprechend, meiner Meinung nach. Und ich bin trotz einer 2:1 Niederlage mit einem guten Gefühl ins Bett gegangen für die neue Saison und war auch teils ein bisschen beruhigt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Hertha einschätzen kann. Dazu verfolge ich die zweite Bundesliga in Deutschland zu wenig. Du als KSC-Fan hast da vielleicht ein paar mehr Einblicke. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das die stärkste Mannschaft der Hertha war oder ob da auch ein neues System probiert wurde. Fakt ist, dass die Austria über weite Strecken des Spiels meiner Meinung nach schon auch die bessere Mannschaft war. Man merkt einfach, dass die Mannschaft schon lange zusammenspielt, dass die Trainings schon Früchte zeigen, dass der Kader schon lange zusammenspielt, und das ist, glaube ich, auch eine Stärke, die die Austria jetzt am Beginn der Saison schon ausspielen kann. Der Kader spielt zwar schon lange zusammen, Jürgen Werner hat es in einem Interview gesagt, zwei Stammkräfte der Startformation, die im letzten Jahr eigentlich ständig gespielt haben, haben die Austria verlassen, und zwar ist das Windlöf und Preletz. Wir haben jetzt einen Potic, wir haben jetzt einen Zakaria und wir haben einen Lee in die Startformation bekommen. Das ist jetzt ein Spieler mehr, als Werner gesagt hat, in der Startformation gegen die Hertha gehabt. Aber alle drei, muss man sagen, haben ihre Sache sehr gut gemacht. Es wurde von Anfang an eigentlich relativ aggressiv gepresst. Es wurden verschiedene Spielsysteme während des Spiels ausprobiert. Man hat mit der Fünferkette verteidigt, man hat manchmal mit einer Viererkette verteidigt. Lee war der Neuzugang Lee, wo ich in der Saisonvorschau gesagt habe, dass ich glaube, dass das ein Sechser ist und auch so angekündigt wurde, dass das ein Sechser ist und auch in den Highlights-Videos er meistens auf der Sechs gespielt hat, auch wenn da schon öfters die Rede davon war, dass er auch Innenverteidiger spielen kann, wurde nicht nur gegen Pandorf, sondern eben auch schon gegen die Hertha BSC als Innenverteidiger eingesetzt und hat seine Sache wirklich außerordentlich gut gemacht, war im ersten Spiel schon eine Bank da hinten, ein Ruhepol, ein zweikampfstarker Spieler, der viele brenzliche Situationen klären konnte und er war vor allem nicht nur hinten eine Bank, sondern er hat auch gute Vorstöße eingeleitet, gute Angriffe eingeleitet, gute Pässe von hinten gespielt. Und wenn er mal aufgerückt ist und offensiv gespielt hat, hat er da auch für schöne Pässe in die Tiefe gesorgt. Genauso wie wir es angekündigt haben, hat sich seine Qualität eigentlich da am Platz 1:1 gezeigt. Und ich glaube, mit ihm werden wir noch viel Freude haben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da noch diese Sprachbarriere ist, die man meiner Meinung nach wenig bis gar nicht am Platz merkt. Also wenn er dann mit der Sprache, entweder Englisch oder Deutsch, was auch immer er jetzt lernt, ein bisschen besser zurechtkommt, dann ist er, glaube ich, noch eine heißere Aktie und kann dann noch besser performen. Wobei man sagen muss, dass ein Philipp Wiesinger, der zuletzt auch in der Dreierkette als Innenverteidiger gesetzt war, angeschlagen gefehlt hat und deswegen nicht spielen konnte. Nichtsdestotrotz, das haben wir eh schon öfters festgestellt, aber das will ich jetzt noch einmal betonen, haben wir auf der Innenverteidigerposition jetzt auch eine weitere Alternative mit Lee und ein Luxusproblem in der Liga wahrscheinlich. Die variabelste und stärkste Innenverteidigung der Liga, würde ich jetzt mal so sagen, ohne da jetzt unsere grünen Freunde aus Hütteldorf beleidigen zu wollen. Aber ich bin schon gespannt, was du dazu sagst, dann Markus, auch wenn es dann um Rapid geht.
Ja, also ich glaube, die meisten Grüne würden da fix ein Veto einlegen, vor allem wenn man sich eben auch anschaut, was bei Rapid alles derzeit noch im Kader los ist, gerade Richtung Innenverteidiger. Also da, sage ich mal, muss man sich zumindest nicht verstecken.
Habe ich nicht gesagt, dass ihr euch verstecken müsst.
Nö.
Wir haben nur gesagt, dass wir nicht nur eine eingespielte Innenverteidigung haben bei der Austria, sondern auch eine sehr gut verstärkte Innenverteidigung bei der Austria. Und durch die Verstärkung, Lee ist die Innenverteidigerposition noch variabler geworden und auch der Junge in Dukwe hat seine Sache dann zum Schluss des Spiels sehr gut gemacht, konnte einmal wirklich eine brenzliche Situation klären. Das heißt, auch der Nachwuchs, das Eigengewächs, was wir im Kader haben, funktioniert und hat auch Qualität und ist vor allem erst 17 Jahre alt. Das heißt, das kann noch eine ziemlich lange violette Reise für ihn werden.
Ja, in diese Richtung hoffe ich natürlich bei Schöller und Gröller auch, dass sie dieses Jahr oder in dieser Saison dann noch ein bisschen ihren Hut in den Ring werfen können. Sei es bei Rapid oder sei es vielleicht jetzt, wenn vielleicht irgendwie auch noch eine Leihe oder was in diese Richtung ansteht, weil wenn man wirklich schaut, dass da eben Zvetkovic, Rojao, da sind dann ein Ahusu und ein Neuzugang eben jetzt noch das ist schon sehr viel, was sie da vor der Nase haben, eben mit einem Marceleur da jetzt auch noch, der hohe Qualität mitbringt, dass man irgendwie zu irgendwelchen Einsatzzeiten kommt, muss leider, glaube ich, relativ viel passieren, wenn man es aus Sicht von den beiden sieht.
Ja, und so ist es auch bei der Austria. Das heißt, du hast einen Dragovic und einen Plavutic, beide sind gesetzt. Wir haben einen Joe Handel, der jetzt schon über zwei Saisonen lang bärenstarke Leistungen zeigt, wenn er spielt. Und eigentlich auch immer eine Bank ist. Wir haben einen Philipp Wiesinger, einen sehr erfahrenen Spieler, auch ein Spieler, der Philipp Werner wahrscheinlich sehr gut gefällt und wo er auch wahrscheinlich sehr froh ist, wenn er spielen kann und spielt. Und wir haben einen Dukwe, wir haben jetzt auch einen Lee. Also wir haben fünf sehr starke Spieler für die Innenverteidigerposition, die Startelf fit sind, meiner Meinung nach.
Ja. Wie gesagt, ähnlich schaut es bei Rapid aus. Was mich jetzt noch zum Finish eigentlich von dem Testspiel bei euch interessieren würde, Ad 1, was meinst du eigentlich zu diesen letzten doch ein paar Unsicherheiten, gerade in spielerischer Natur von Shahin Radlinger und war jetzt nur ein Testspiel, aber würdest du Marco Ragusch in Zukunft weiterhin noch Elfmeter schießen lassen?
zu Shahin Radlinger muss ich sagen, In der ersten Halbzeit hat er mir sehr gut gefallen. Ich finde auch, er hat sich weiterentwickelt, vor allem sein Raumspiel oder seine Strafraumbeherrschung, finde ich, ist besser geworden oder besser geworden. Man merkt einfach, dass er daran gearbeitet hat. Also er hat viel, meiner Meinung nach, viel mehr Bälle gefangen, nämlich auch Bälle gefangen, die er in der letzten Saison noch weggefäustelt hätte. Also da ist er viel sicherer geworden. Mhm. Er hat auch viele Situationen während des Spiels klären können über beide Halbzeiten hinweg, wo er mitgedacht hat und wo er Bälle nach vorne schlagen konnte. Und der Unterschied auch zur letzten Saison, beziehungsweise vielleicht nicht nur zur letzten Saison, sondern überhaupt in Österreich. Das Problem hatte ja nicht nur die Austria jahrelang, auch unter Patrick Penz war das immer wieder ein Problem, ist einfach, dass diese Abstöße oder diese Klärungsversuche dann zwar aus der Gefahrenzone rausgegangen sind, aber meistens beim Gegner gelandet sind oder zu Zweikämpfen geführt haben. Schein Radlinger hat es gegen die Hertha ein paar Mal geschafft, Bälle abzuschlagen und direkt zu Austria-Spielern, also zu seinem Mannschaftskollegen zu schießen, was ich sehr positiv empfunden habe. Es kann natürlich sein, dass da die Raumabteilung der Hertha jetzt nicht die beste war oder noch nicht die beste war und dass das in der Bundesliga und im Europacup dann anders ausschauen wird, aber das fand ich einen positiven Aspekt des Spiels. Und ja, die Unsicherheiten von Schalin Radlinger waren da und das waren auch brenzliche Situationen, die den Puls auch höher schlagen lassen, aber so ein bisschen eine Pulsvariabilität ist ja auch gesund, wenn man das Herz auf diese Weise trainieren kann. Und ich glaube, das war auch einer seiner Gründe, warum er das gemacht hat. Nein, Spaß beiseite, wir wissen ganz genau, dass er da spielerisch vor allem noch Luft nach oben hat und ich hoffe, dass er auch daran noch arbeitet. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir mit einem sicheren Rückhalt in die neue Saison starten. Ich weiß nicht, wie du das als Tormann siehst und was du da jetzt, was da deine Meinung ist, die da wahrscheinlich vielleicht ein bisschen profunder ist, aber grundsätzlich finde ich, dass er overall gesehen eine sehr gute Leistung gebracht hat und auch overall gesehen sich von der letzten Saison ein bisschen weiterentwickelt hat.
Ja, ich habe nur die zweite Hälfte gesehen und ansonsten, wie es ja oft bei uns ist, Highlights. Also von daher ist es natürlich schwer, wirklich profund sagen zu können, da gibt es eine Weiterentwicklung. Ich glaube, das würde ich bei Niki Hedl ganz genauso aussagen, haben beide ihre Stärken und Schwächen. Schwächen zählen, glaube ich, bei beide. Ball am Fuß ist nicht ihre oberste Domäne und da haben beide, glaube ich, noch größeres Entwicklungspotenzial, sie haben größeres. Und Strafraumbeherrschung war jetzt lange Zeit auch nicht das die oberste Domäne von Niki Hedl, glaube ich, da hat er sich schon verbessert, dass sie auf der Linie beide stark sind, mit Reaktionen stark sind. Ich glaube, das wissen wir beide, auch im 1 gegen 1 können sie überzeugen. Und bei Schein Radlinger ist es halt die Strafraumbeherrschung, du sagst, er hat einen Step nach vorne gemacht, halt dann oftmals auch noch in Kombination mit seiner Körpergröße genannt worden. Na, wenn ich schon zu groß bin, dann muss ich doch alles runterflicken können. Ist natürlich nicht immer 1:1 so nachsetzen, auch nicht jeder große Spieler ist deswegen gleich ein Kopfballtalent. Da gibt es einige, die sind jetzt in Sachen Körpergröße nicht so bevorzugt geworden von der Natur und machen das einfach durch gutes Timing und Sprungkraft wett. Also das kann man nicht immer alles nur an der Größe festmachen.
Ja, genau. Ja, und zum Elfmeter, dass Ragusch noch nicht der alte Ragusch ist, das wissen wir alle. Anscheinend hat die Sommervorbereitung, auch wie er sich im Spiel verhalten hat, er hat jetzt nicht sehr lange gespielt, aber die Zeit, die er gespielt hat, war er wirklich bemüht. Er ist nach wie vor ein guter Fußballer. Er versucht sich in der Mannschaft zu integrieren, er versucht, das System umzusetzen und es spricht ja auch für ihn, dass er den Ball nimmt oder dass er dann einen Elfmeter schießt, dass er sich das in seiner Situation zutraut. Es hätte auch verwandelte Elfmeter können Knöpfe lösen.
Ja.
So ist es leider nicht gekommen, aber ich denke, es ist eigentlich wie bei einem Motorradunfall. Wenn man mit dem Motorrad stürzt, dann sollte man schnell wieder fahren, weil sonst da hat man vielleicht Angst und Ängste prägen sich dann irgendwie ein im Kopf und man hat dann unnötige Angst, in Zukunft Motorrad zu fahren. Und wenn man gleich wieder fährt, dann kann man diese Angst überwinden. Und ich denke auch, dass der Marco Ragusch, wenn er den nächsten Elfer dann verwandelt, und vielleicht hat er im Cup schon eine Möglichkeit dazu. Also ich hoffe nicht, dass es zu einem Elfmeterschießen kommt, aber okay, im Spiel kann es ja sein, dass es einen Elfmeter gibt. dann würde ich an seiner Stelle wieder den Ball nehmen und alles gut machen und dann redet von einem Testspiel niemand mehr.
Ja, Ja. Schon klar. Ja, ich kann das jetzt eigentlich hauptsächlich von Skispringen, die immer stürzen, dann gleich wieder auf die Schanze gehen sollen.
Ja. Ich habe einen Freund, da ist mein Motorrad gestürzt, da ist nichts passiert, Gott sei Dank, und er hat sich gleich wieder auf die Maschine gesetzt und ist wieder gefahren und fährt jetzt doch wieder. Und deswegen ist mir dieser Vergleich jetzt eingefallen. Alles Gute, lieber Markus.
Okay.
Anderer Markus.
Passt. Dann, aber ich denke mal dass ja die Nummer 1 Schützen wahrscheinlich Fitz wieder Art 1 und dann denke ich mal vielleicht als zweiter Zacharia sein sollten. Nämlich wäre so mein Gefühl.
Genau, das wollte ich halt eben auch noch sagen zum Spiel gegen die Hertha BSC. Nämlich wir haben jetzt viel über die Defensive gesprochen, aber auch offensiv haben wir sehr gefällig gespielt, meiner Meinung nach. Zumindest phasenweise, und man hat schon gesehen, wohin das Austria-Spiel gehen kann. Es gab auch offensiv verschiedene Phasen, verschiedene Pressing-Phasen. Es gab Phasen, da waren wir sehr aggressiv gegen den Mann, gleich im gegnerischen 16er. Und da muss man, also da hat man auch gleich gesehen, dass der Zacharia eine wertvolle Aktie ist. Nämlich, das habe ich in der letzten Saison oft kritisiert an der Austria, dass das Pressing nicht gescheit funktioniert hat, weil das Stellungsspiel neben und hinter den pressenden Spielern einfach schlecht war und die angreifende Mannschaft, die gepresst wurde, da oft Lücken gefunden hat. Und man merkt, dass halt auch Zacharia sich weiterentwickelt hat, auch bei Sturm sich weiterentwickelt hat und dass der das Pressen beherrscht und dass der auch die Laufwege kennt. Und die Symbiose zwischen Malone, Fitz, Zacharia und Pottic, mit Abstrichen auch eben die Außen, die beiden Außen, Genusch und Ramftl, das war schon sehr schön zum Anschauen. Und da merkt man, dass wir uns auch im offensiven Drittel nicht verstecken müssen, jetzt da von den Fähigkeiten und auch vom blinden Verständnis, beziehungsweise vom Verständnis der Spieler, vom gegenseitigen Verständnis der Spieler braucht man sich nicht verstecken. Das Einzige, was noch immer ein Problem ist, oder das Einzige, eines der Probleme, die ich noch sehe, ist die Chanceauswertung. Also da muss man auf jeden Fall noch besser werden. Die Chancen, die man da liegen gelassen haben, die können dann halt auch in entscheidenden Spielen fatal sein. Und es hat auch Phasen gegeben, da hat sich die Hertha zurückgezogen und hinten reingestellt und mit zwei Linien verteidigt vom 16er. Und da war dann auch phasenweise wieder ein Austria-Spiel zu sehen, wo der Ball hin und her geschoben ist und wo einfach die zündenden Ideen gefehlt haben. Aber auch da bin ich noch beruhigt, weil man eben auch gesehen hat, dass wir jetzt zwei Freigeister haben. Wir haben einen Freigeist, der heißt Manni Zacharia, und wir haben einen Freigeist, der heißt Dominik Fitz. Das heißt, und die verstehen sich auch sehr gut. Also man merkt, dass die schon gemeinsam gespielt haben. Und ich glaube, dass die dann auch Lücken finden, Lücken aufreißen werden und dass die dann auch zwei Mauern oder zwei Linien überwinden können. Besser aufgestellt wahrscheinlich als in der letzten Saison. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass Zacharia dann das Tor geschossen hat, das Freistoßtor geschossen hat, ein sehr schönes Freistoßtor geschossen hat, wo wahrscheinlich auch der gegnerische Tormann ein bisschen mitgeholfen hat. Ich weiß, Markus, weil du wirst das jetzt gleich wieder einwerfen, wenn ich einmal die Austria lob, dann kommt gleich wieder die Relativierung von Markus. Aber Fitz hat nicht darauf bestanden, den Freistoß zu schießen, und ich habe mir das Interview dann auch angehört. Er hat jetzt einfach auch eine Alternative von Positionen aus, wo er Spieler schießen lässt, eben in dem Fall den Zacharia, wo er einfach weiß, dass der da mehr Chancen, mehr Qualität hat, die Kugel reinzumachen, und so war es dann auch. Also auch standardmäßig dürften wir Fortschritte gemacht haben. Und wenn man mich jetzt zu reden hört, dann glaubt man gleich, dass ich die Austria zu einem Meisterkandidaten mache. Aber ich
bin nochmal der Rapid-Part.
Ist normal das der Rapid-Part. Ich glaube auch, dass es schwierig wird, in der nächsten Saison für die Austria Meister zu werden, aber ich denke, ich habe zwar dir versprochen, dass ich darauf nicht mehr herumreite, aber ich glaube auch, dass es für die Austria mit dieser Mannschaft, wenn die zusammenbleibt, und ich scheiße auf die Transfererlöse hiermit offiziell und bitte die Verantwortlichen, die Mannschaft so zusammenzuhalten, wie sie gerade ist, denke ich, dass wir noch viel Spaß haben können und auch auf jeden Fall in die Top 3 kommen können.
Okay, Stefan, nicht jetzt wegen dem Top 3, sondern jetzt hast du noch so viel gesagt, auf das ich gerne eingehen würde, dann muss ich natürlich schauen, dass ich alles beisammen behalte.
Okay.
Ad 1, schöner Freistoß von Zakaria, glaube ich, frech gemacht, glaube ich, clever gemacht. Aber so wie du es richtig sagst, Torhüter hat seine Aktien mit dabei auch gehabt. Aber nichtsdestotrotz war gut getreten. Aber ich glaube, ein wirklich guter Goalie kann den halten oder noch an die Stange lenken. Ja. Hat das eine nichts mit dem anderen zu tun, dass Qualität da ist und dass ich auch den Zakaria hoch einschätze, soll hier kein Geheimnis sein und denke mal, kann man auch wertschätzen. Nummer zwei habe ich jetzt glaube ich schon vergessen.
Okay, ja.
Aber was ich auf jeden Fall noch fragen wollte, Lee wird jetzt überall hervorgehoben, ich denke mal mit Sicherheit auch zu Recht. Okay, war jetzt erstmal noch nur die ersten Testspiele, Pflichtspiele sind vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte, aber er hat sein Potenzial auf jeden Fall hergezeigt und das auch gleich gegen einen namhaften Gegner. Wie du sagst, genauso wie es nachher für Union gilt, wer weiß, wie tatsächlich, wie weit die sind in der Vorbereitung und so weiter und so fort. Aber ist vielleicht dann in diesem Umkehrschluss, könnte es dann zum Problem für Barry werden? Dass der vielleicht so ein bisschen der Verlierer wird und seinen Platz verliert?
Naja, Lee hat jetzt in der Innenverteidigung gespielt das zweite Mal. Barry spielt nicht in der Innenverteidigung, sondern Barry spielt auf der 6. Also es wird jetzt
ist ja global gemeint, jetzt nicht nur...
Ja, ich weiß schon. Spiel. Aber ich denke mir jetzt zum Beispiel auch, nachdem ja Rapid jetzt die Jansson 10 Millionen gemacht hat und Transferrekorde von Saison zu Saison lukriert und die Austria-Verantwortlichen dann immer wieder gefragt haben, na, wie schaut es denn bei euch aus? Wann macht es denn hier endlich Transfers? Und ihr habt jetzt das Stadion geschenkt bekommen von der Stadt Wien. Ist überspitzt gesagt, seid jetzt da quasi schuldenfrei oder finanziell wieder gut aufgestellt. Aber es können jetzt der Transferlöse her, dass das operative Geschäft auch endlich positiv ist. Wo sind die? Wann kommen die? Ja, ich weiß es nicht, wann die kommen, aber ich denke, dass zum Beispiel Barry da in Position gebracht werden kann und dass da auch mit einem Transfer von Lee gleich ein Ersatz für Barry gefunden wurde, der da auch quasi nahtlos anschließen kann zu seiner Leistung oder vielleicht sogar, das ist vielleicht dem Barry gegenüber unfair, aber ich denke mal sogar, dass der Lee sogar ein Update zum Barry sein kann. Barry ist nämlich sehr, sehr ballsicher und sehr, sehr zweikampfstark, ist auch ein echt zacher Spieler, also ein Spieler, dem man schwer den Ball abnimmt, hat aber dann in der schnellen Bewegung nach vorne oft das Problem der Ungenauigkeit gehabt und hat dann oft Fehlpässe gemacht und dann auch wieder nach gewonnenen Duellen für Ballverluste gesorgt. Und ich glaube, dass Lee auch sehr zweikampfstark ist, aber schon präzisere Pässe spielen kann als ein Barry. Okay. Man muss fairerweise aber auch sagen, dass sich ein Barry in der Saison gesteigert hat, in der letzten Saison. Also da merkt man halt auch, dass ein Spieler geholt wurde, ein Spieler gereift ist, sich weiterentwickelt hat und deswegen im Umkehrschluss auch wieder der Marktwert gestiegen ist und vielleicht kann man das jetzt auch zu Geld machen.
Okay, wie siehst du die Situation linke Verteidiger, wo ja einige Austrianer noch so ein bisschen Bauchweh hatten, sage ich jetzt in Anführungszeichen, weil man Genusch nicht zu 100%ig traut, so ein bisschen wie es bei Auer Vergleich mit Rapid ist, aber bist du da relativ frohen Mutes? Da war ja zuletzt irgendwie auch nochmal ein bisschen Gerüchte, dass vielleicht danach gebessert wird, sowohl bei Rapid als auch bei der Austria?
Ja, ich fand, Genusch hat seine Arbeit ganz gut gemacht. Er verzettelt sich halt dann auch oft in Kleinigkeiten und in Zweikämpfen. Ich finde, er nimmt manchmal Zweikämpfe einfach zu wichtig, die einfach keine Wertigkeit hat und diskutiert dann mit dem Schiedsrichter oder bleibt lange am Boden liegen, obwohl dann in der Wiederholung sieht man, dass da eigentlich nichts war. Das mag ich an Genusch nicht so gern. Nichtsdestotrotz muss man sagen, er wurde oft kritisiert auch für seine Verteidigungsarbeit, für seine Defensivarbeit. Die war gegen die Hertha ganz in Ordnung und er ist auch den extra Meter gelaufen und ich denke, dass er sich auf dieser Position etablieren will und das zeigt er mir auch in den Testspielen bis jetzt. Ich glaube, es gibt ein Interview mit Jürgen Werner in der Kronenzeitung, wo er bestätigt, dass auf der Linksverteidigerposition noch nachgebessert werden sollte. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da jetzt dann noch die erste Runde Europacup abwartet, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da noch ein Ergänzungsspieler kommen wird. Und wenn man sich die Historie der Linksverteidiger bei der Austria anschaut, ich meine, Franz Kretzig ist auch während der Saison gekommen, Windlöff weiß ich jetzt gar nicht, wann der gekommen ist, aber wenn da jetzt während der Saison wieder ein Linksverteidiger kommt, dann würde das zu den letzten Jahren wahrscheinlich ganz gut passen.
Gut, dann sind wir mal gespannt. Halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es soweit ist und wenn ja, was wir dazu meinen.
Genau. Ja, Markus, Rapid hat den Testbetrieb eingestellt, auch mit einem Highlight-Spiel gegen die Hertha aus, nicht gegen die Hertha, hat er die Austria gespielt, gegen Union Berlin, aber auch gegen einen Hauptstadtclub. Gab es ja schon letztes Jahr ein Duell und das Duell ging 1:1 heuer aus. Wie war da dein Empfinden oder sagen wir mal jetzt einmal, ohne den Spielverlauf gesehen zu haben, oder nein, den hast du ja gesehen natürlich, aber bist du nach Schlusspfiff mit einem guten oder mit einem schlechten Gefühl zurückgeblieben?
Eigentlich ein positives Gefühl, okay, muss ich insgesamt sagen. Aber ja, nachdem wir noch nicht über die gesamte Vorbereitung geredet haben, nur mal ganz kurzer Recap. Scheiblingkirchen war der erste Test, der hat Rapid mit 5:0 gewonnen. Dann war es Gast gegen Artis Brünn einen 1:0 Erfolg. Gegen Brünn war es dann so, dass Louis Schaub den Goldtreffer gemacht hat. Dann gab es noch einen XXL-Test gegen Zilina, der wurde mit 5:2 gewonnen. Da wurde zweimal 60 Minuten gespielt. Da ein Schaub-Doppelpack, Kara, Sadie und Weichselbraun die Torschützen. Und jetzt eben, wie du gesagt hast, zum Abschluss der Test gegen Union. Fast 20.000 Zuschauer mit dabei, auch gut 10% davon aus Berlin oder zumindest Union-Anhänger mit am Start gewesen. Mit Trimmel und Querfeld, zwei Ex-Rapidler dort in den Reihen, die auch entsprechend empfangen wurden. Das heißt, sehr positiv in diese Richtung. Erste Hälfte mit einer Mannschaft, wie man sie sich halbwegs vielleicht am Donnerstag im ersten Pflichtspiel auch vorstellen kann. Überraschend war, dass das Bollern nicht mit von der Partie war. Gab aber dann jetzt eben die Info, hat erst eine Zahn-OP am Freitag hinter sich gebracht. Von daher ist jetzt eben dann noch ausgefallen und geschont worden. Ich schätze mal aber, dass bis Donnerstag dann in diese Richtung schon wieder passen wird. Er wurde von Demi ersetzt, der hat mir eigentlich gut gefallen. Und wie ich eigentlich auch so in der Kaderbewertung gesagt habe, einer, der mir durch sein aggressives Spiel eigentlich gut gefällt, wo man natürlich immer ein bisschen aufpassen muss. Letzte Saison auch 9 gelbe und damit 2 Sperren plus eine Gelb-Rot-Sperre eingesammelt. Vielleicht da vom Temperament noch ein bisschen an sich feilen, aber sonst auch einen, denke ich mal, auf den man fix bauen und setzen kann. Da war es für mich irgendwie überraschend, dass Horn gleich in der Viererkette als linker Verteidiger aufgelaufen wird, obwohl er, wie gesagt, große Phasen der Vorbereitung verpasst hat. Für ihn Auer dann nur auf der Bank. Denke mal, da wird es noch ganz interessant, wer dann tatsächlich am Donnerstag in der Startelf stehen wird von den beiden. Und der Innenverteidigung dann eben Ahusu und Zvetkovic, das Duo gebildet vom Start weg, weil es eben ja so ist, dass eben Royao noch gesperrt sein wird am Donnerstag und deswegen denke ich mal, dass man die beiden auch so sehen wird. Im Mittelfeld war es so, dass Amane auf der 6 gespielt hat, vor ihm Seidel und Schaub. Ja, Schaub bisher, wie gesagt, wohl ein Gewinner oder ein Teilgewinner der Vorbereitung gewesen. In diesem Spiel waren doch beide einigermaßen blass, muss ich sagen, also jetzt nicht megamäßig auf sich aufmerksam gemacht. Und mit Amane hat man natürlich einen Sechser im Spiel, der doch sehr viel Drang nach vorne hat und wo ihn viele eigentlich eher vielleicht auf der 8 sehen würden oder lieber sehen würden vielleicht da. Also ist die Sangaré wohl die bisschen defensivere Variante, auch mit Drang nach vorne. Und natürlich die reine, sagen wir mal, Sechser-Variante wäre natürlich ein Krikic. Erste Hälfte, denke ich mal, hat Union doch ganz gut im Griff gehabt. Da ist Rapid nicht sonderlich gerade nach vorne hin gelungen. Ich glaube, das Beste war noch mit in Ansätzen einmal, wo man Bui gut in die Position hätte bringen wollen. Also der ist mir durch sein Speed positiv aufgefallen, von Hedl geschickt worden, von anderen geschickt worden, teilweise vielleicht noch ein bisschen besser den Körper reinstellen, was immer nicht nur eine Sache der Wucht ist, sondern einfach auch vom Timing her, wo man das vielleicht auch noch gut hinkriegen kann, dann entweder den Verteidiger wegblocken kann, sondern dass er eben nicht zwischen sich oder zwischen Tor und Ball irgendwie reinkommt. Oder eben vielleicht ansonsten das Foul ziehen. Ich denke mal, da in diese Richtung kann er sich noch verbessern. Aber eben für einen, der jetzt aus Liga 2 dann so hochgekommen ist, fand ich das schon recht ansprechend, was er da so mir gezeigt hat, diesen ersten Match. Dann war es irgendwie für mich, vielleicht für den einen oder anderen auch, dass Antis D irgendwie gleich auch in der Startelf mit am Start war. Ja, konnte man natürlich jetzt noch nicht erwarten, dass er die Abläufe schon komplett kennt und voll integriert ist. Fand ich ihn aber trotz allem ordentlich und an sehr vielen Fronten im Einsatz immer wieder fallen lassen und am Flügel auch. So ein bisschen wie wir es in der Analyse von Mo auch gehört haben oder hätten sollen zumindest.
Wir haben es gehört.
Ja, und Ja, aber ich denke mal, hier wird auch noch ein bisschen mehr Bindung erfolgen müssen. Und dann denke ich mal, kann das auch noch ein wertvoller Spieler sein. Von der technischen Seite her hat mir es auch im Union-Match gut gefallen. Dann, was auch für mich überraschend war, dass Radulovic eben nicht in der Startelf stand, ist dann zur Pause gekommen und war gleich, glaube ich, einer der Faktoren, wieso Rapid in der zweiten Halbzeit wesentlich besser funktioniert hat. Ja, und hat dann auch eben das 1:1 durch Mbui fabelhaft aufgelegt und ist, glaube ich, eine, wenn er fit bleibt und diesen Zug so behalten kann, eine große Aktie in der heurigen Saison, hoffe und denke ich. Vielleicht so ein bisschen der X-Faktor, der Jansson in der vergangenen Saison war, vielleicht jetzt eben Radulovic.
Und Mbui, der das Tor geschossen hat, der hat ja in der Vorbereitung jetzt schon öfters aufgezeigt. Bist du von dem positiv überrascht? Ist das für dich derzeit ein Vorbereitungsgewinner oder hast du dir das eher erwartet als Torschützenkönig der zweiten Liga?
Nee, finde ich, kann man nicht jetzt 1:1 erwarten. Ist trotzdem dann ein Sprung von Liga 2 in die 1. Der ein oder andere verkraftet es gut, verkraftet es besser. Ich denke mal, er ist jetzt halt kein ganz, ganz, ganz junger Spieler mehr mit knapp unter 20 oder über 20, sondern eben ist schon Mitte 20. Das ist auch nicht
knapp über Mitte 20.
Ja, ist auch nicht, auch nicht schlecht gemeint, sondern einfach eben schon ein bisschen reifer. Ich glaube, der weiß es dann besser, vielleicht umzusetzen und zu kompensieren. Ich finde, das hat er relativ gut gemacht. Und ja, also für mich, ja, bin gespannt, ob er am Donnerstag eher gleich beginnt oder ob doch Kara. Hat jetzt in der zweiten Halbzeit jetzt nicht die mega Aktion gehabt, ist aber auch nicht so gefüttert worden, muss ich sagen. Und wenn er und Radulovic so die Speed-Optionen sind, das wird mir schon gut gefallen. Also ich würde ihn am Donnerstag in die Startelf schicken.
Wäre die erste Elf, die Peter Stöger heute aufs Feld geschickt, da hat für dich auch eine mögliche Startelf für den Europacup, eine nachvollziehbare Startelf, oder glaubst du, dass er da noch Dinge ausprobiert hat, zum Beispiel einen Weichselbraun, der zwar in der Vorbereitung gut aufgezeigt hast, hast du ja auch in der Rapid-Vorschau schon gesagt, aber der ja vielleicht, weiß nicht, ob er dann noch für die zweite vorgesehen ist oder ob er jetzt da wirklich schon in der ersten sich etabliert hat in der Vorbereitung.
Also für mich auch heute sehr positiv, durfte sogar knapp über 70 Minuten spielen, durfte teilweise die Standards schon schießen, war da mit dabei bei Freistößen und Eckbällen. Also mich würde es fast schon überraschen, wenn er am Donnerstag nicht zum Zug kommt.
Okay, und jetzt wechsle ich auf die Torhüterposition. Auch du bist ein Torhüter. Yep. Niklas Hedl hat heute einmal hinter sich greifen müssen. Ja, Shahin Radlinger hätte den wahrscheinlich gefangen.
Ja, also es war, ich glaube, auf den Ball so zu gehen, ist natürlich nicht so einfach. Aber wenn er da so rausgeht, ist ganz klar, dann muss er ihn haben. Hat er nicht gehabt, war natürlich ein bisschen unglücklich, weil ich glaube, er hätte ihn dann vielleicht nicht sicher, aber wahrscheinlich ablenken können, sodass er nicht da bei einem Spieler landet. Er hat ihn dann aber auf Zvetkovic, glaube ich, sein Haxen abgewehrt. Von daher ist er dann direkt zum Unionsspieler, der ihn dann noch reinschieben müssen, geprallt. War natürlich extrem unglücklich, aber fix ein Fehler. Also darf ihm so nicht passieren. Aber soll ihm, wenn es ihm schon mal passiert, dann gerne in so ein Testspiel, wo es um nichts geht, passieren und dann eben nicht im Pflichtspiel nicht. War ja, glaube ich, in der ganzen vergangenen Saison relativ stabil. Ja, ich glaube, zu drei Viertel, würde ich fast sagen, in dem ersten Saisonverlauf relativ unauffällig, ohne große Ausreißer nach unten, aber auch nicht nach oben. Und im Finish dann fand ich ihn doch wirklich auch oftmals Lebensversicherung für Rapid. Und so wie ich es schon gesagt habe, eben hat hier und da mit Sicherheit noch Aufholbedarf, gerade spielerisch. Aber fand ich, hat sich prinzipiell als sehr stabiler Goalie präsentiert und ja, ich denke mal, dass er in den ersten Pflichtspielen dann auch wieder da sein wird.
Okay.
Prinzipiell muss ich sagen, eben in der zweiten Hälfte auch durchs im Mittelfeld ist dann einen neuen Sprung reingekommen. Es war ein Krikic dann drin, es war ein Sangaré dann drin und eben Radulovic drin. Und da war deutlich mehr Schwung zu sehen. Vielleicht, wahrscheinlich dann auch durch eine gewisse Ansprache von Peter Stöger in der Halbzeit, dass es so nicht weitergehen soll, kann, darf, muss. Von Innenverteidigung fand ich in der zweiten Hälfte dann mit Royao und Marcelin genauso ähnlich gut wie die Ahusu und Zvetkovic in der ersten Hälfte. Also ich glaube, da, wie jetzt schon eingangs erwähnt, ist man gut aufgestellt und passt es soweit. Und ja, ich denke mal, Union ist, hat sich gut präsentiert, auch schon vom Niveau her. Trimmel hat gemeint, ja, Rapid wäre deutlich weiter in der Vorbereitung. Also spricht dann natürlich auch für die Qualität von Union, dass man sich dennoch so gut da präsentiert hat. Hat jetzt einen Tag vorher den Last geschlagen und sich auch gegen Rapid eben sehr positiv gezeigt. Also bin mal gespannt, wie sehr man dann auch in der nächsten Bundesliga-Saison mit denen rechnen darf, wird.
Genau, und jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, was sagst du zur ersten Halbzeit von Antiste?
Ja, also wie schon gesagt, ist ja natürlich klar, jetzt ist erst gekommen, dass er dann überhaupt von Beginn weg gespielt hat, hat mich wie gesagt gewundert, fand ihn relativ agil, relativ von der Technik her hat man gesehen, dass er was drauf hat. Bewegungsradius für mich relativ groß, aber natürlich die Bindung zu den Mitspielern noch nicht so da.
Und ganz lustig, ich meine, hat jetzt auch keinen Wert und ich weiß jetzt gar nicht, ob Rapid auf den Österreicher Topf setzt oder nicht.
Nicht mehr eigentlich.
Nicht mehr, genau. Rapid in der Startaufstellung 4 Österreicher und Union Berlin 2 Österreicher. Das heißt, Rapid hat doppelt so viel Österreicher in der Startaufstellung gehabt wie die Deutschen. Finde ich einen lustigen Funfact, wenn auch jetzt nicht sehr wertvoll.
Passt, aber danke für die Info.
Ja, gerne. Gerne, jederzeit.
Ja, also prinzipiell war es für mich ein ordentlicher Test. Auch Peter Stöger war relativ zufrieden. Ihm ist natürlich bewusst, dass die Abläufe nicht 100% sitzen, aber für ihn war die Performance schon relativ ordentlich und hat es eigentlich auch so gesehen. Erste Halbzeit war, dass man sich schwer getan hat. Gerade spielerische Lösungen waren gegen den Gegner sehr schwer möglich. Zweite Halbzeit dann wesentlich besser und nach vorne giftiger. Und zwar in etwa so, wie sich das auch vorgestellt hat oder vorgestellt hätte. Also von daher, denke ich mal, ja, hat diese, in Anführungszeichen, zweite Garde jetzt von der Halbzeit her gesehen, mehr überzeugt als die erste.
Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns an, wie es weitergeht. Es geht mit dem Europacup weiter. Mhm. Und unsere beiden Vereine sind da jetzt gleich am Donnerstag im Einsatz. Und ja, zwar in der Qualifikation für die Europa Conference League.
Richtig, 20:30 legt die Austria los gegen Sperry, Stefan.
Genau, Sperry ist ein georgischer Club aus Tiflis, spielt in der zweiten Liga, also ist jetzt nicht einmal ein Erstliga-Club und hat sich über den Cup für die Qualifikation qualifiziert und spielt auch deswegen jetzt gegen die Austria. Sprich, alleine aus diesem Grund ist die Austria meiner Meinung nach der haushohe Favorit und eigentlich ein Gegner, den man schlagen muss. Sperry, ein Fußballclub, der erst 2017 gegründet wurde, also eigentlich noch ein relativ junger Fußballclub ist, der aber schon 2020 in die dritte Liga in Georgien aufgestiegen ist und nun in der zweiten Liga spielt. Und zwar dann schon ein Jahr später, seit 2021. Und jetzt haben sie eben völlig überraschend den Cup gewonnen, sind zum Cupsieger geworden und können deswegen jetzt Europacup spielen, zumindest diese Europacup-Saison, gegen die Austria mit einem Spiel starten. Und ja, am Donnerstag kommt es um 20.30 Uhr in der Generali Arena zum Spiel. Was vielleicht noch zu sagen ist, die Georgier sind voll im Saft, also da läuft gerade die Meisterschaft, haben in der Meisterschaft in dieser Saison erst einmal verloren, sind derzeit auf Aufstiegskurs, haben 9 Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz. Das ist schon relativ beachtlich, obwohl noch eine halbe Saison aussteht zu spielen. Jetzt haben sie durch den Cupsieg haben sie sich auch für den georgischen Supercup 2025 qualifiziert. Dort sind sie direkt ins Halbfinale eingestiegen gegen Torpedo Kutaisi und konnten Torpedo Kutaisi auch bezwingen und zwar im Elfmeterschießen, und im Finale gegen Dila Gori haben sie dann 2-0 verloren und konnten den Supercup nicht gewinnen. Zu den Spielern her, der wertvollste Spieler bzw. Ein Spieler, auf den die Austria auf jeden Fall achten muss, ist Saba Gegiaze mit der Nummer 7, hat fast jedes Spiel in dieser Saison gespielt und hat 10 Tore geschossen, was doppelt so viele Tore sind wie der zweitbeste Torschützer der Georgier, nämlich die Nummer 11, Georgi Tsetskalatze. Entschuldigung, wenn ich das falsch ausspreche. Aber Saba Gegiaze, erst 21 Jahre alt, und der zweitbeste Torschütze Georgi Tsetskalatze, 23 Jahre alt. Das heißt, das sind die zwei Spieler, auf die man achten muss. Das sind die zwei Stürmer im Kader übrigens. Fast ausschließlich Georgier, außer ein Kameruner, nämlich die Nummer 25, Kyrill Chamba, hat erst ein Tor geschossen, hat aber auch erst 213 Minuten gespielt. Und dann ist noch ein Südafrikaner im Kader mit der Nummer 40, Sianda Matenya, Entschuldigung, hat noch kein Tor geschossen, aber ist schon 18 Mal in dieser Saison am Feld gestanden, also gehört zur Stammelf. Sonst sind alles Georgier, die eigentlich auch relativ jung sind. Also es gibt nur 4 Spieler im ganzen Kader, die über 30 Jahre sind oder die 30 Jahre sind oder älter sind. Sonst sind alle relativ jung. Und ein Drittel des Kaders ist sogar jünger als 24. Vom Spielsystem kann ich nicht viel sagen, habe ich mir jetzt noch nichts angeschaut, aber werde ich dann nach Donnerstag auf jeden Fall sagen können. Das heißt, auch wenn wir da auf eine junge, quirlige Mannschaft wahrscheinlich treffen werden, die sehr viele Erfolge in den letzten Monaten feiern konnten mit dem Cup-Sieg und mit dem Einzug ins Supercup-Finale und jetzt auch mit der fast ungeschlagenen Saison in der zweiten Liga und große, große Aufstiegskandidaten für die Liga 1 in Georgien, ist die Austria dennoch der haushohe Favorit meiner Meinung nach und ist die erste machbare Hürde in dieser Europacup-Saison für die Veilchen.
Danke, Stefan. Schauen wir mal, ob sich eben die Qualität, die man jetzt am Papier liest, dann auch auf dem Rasen zeigen wird.
Genau.
Dann kommen wir zu Rapids Gegner Dečić Tuci aus Montenegro. Kommt dieses Team, ist im Gegensatz zu Speri schon ein alter Verein, 1926 gegründet und damit einer der ältesten Vereine des Landes, aber wirklich über lange Zeit nur in den untersten Regionen oder in den untersten Klassen aktiv. Erst so richtig durchgestartet, kann man sagen, ja, auch früher schon teilweise hier und da in der ersten Liga zugegen, aber erst seit 2020 so wirklich durchgestartet. Dann wieder die Rückkehr in die oberste Liga von Montenegro, dann auch geschafft, sich in der Saison 21-22 erstmals für Europa zu qualifizieren, damals Conference League in der ersten Runde gescheitert, gegen Drita 2022-23 zurückgekehrt, ebenfalls in der ersten Runde gescheitert, damals gegen Dynamo Minsk. In der Vorsaison hat man es dann schon weiter geschafft, ist dann nicht nur 24-25 Meister geworden, erstmalig in der Vereinshistorie, sondern konnte sich auch bis in die dritte Quali-Runde vorarbeiten, hat damals die New Saints in Runde 1 eliminiert, dann mit Dynamo Batumi in der zweiten Runde einen kurzen Prozess gemacht und dann ist man ganz knapp gegen HJK Helsinki schlussendlich in der dritten Runde gescheitert, hat es aber dann trotz als Meister einen schwachen Abschneiden in der Liga mit nur Platz 4 und großem Rückstand auf den Erstplatzierten geschafft, den Cup zu gewinnen und dadurch ist man heuer eben international wieder mit von der Partie und hat jetzt eben schon 2 Pflichtspiele in den Knochen, weil die Liga beginnt genau wie in Österreich erst am 1. Augustwochenende. Aber eben wurde schon in Quali-Runde 1 der Conference League gefordert, hat es da mit Silix Kratova zu tun gehabt aus Nordmazedonien, konnte sich im Heimspiel gute Ausgangsposition arbeiten und mit 2-0 durchsetzen. Die Torschützen Bajovic, und Ndiaye. Und da sah das also schon relativ gut aus. Im Rückspiel eigentlich dann gleich noch viel besser, weil in der dritten Minute hat Trekovic schon fürs 1-0 von Dečić Tuči gesorgt, damit eben Gesamtscore von insgesamt 3-0 und der Kars schien gegessen. Doch Kratovo hat sich dann nochmal zurückgekämpft, ausgeglichen und 10 Minuten vor Schluss sogar das 2-1 erzielt. Das heißt, Tuči hat sich ganz am Ende doch irgendwie noch drüber gezittert, weil nur noch ein einziges Tor und man hätte dann in die Verlängerung gehen müssen und die Karten wären dann fix nochmal neu gemischt worden. So hat es man eben noch drüber gebracht, aber alles andere als souverän, so summa summarum. Aber wissen alle genau wie im Cup, nur das Weiterkommen zählt. Und jetzt trifft man eben auf Rapid. Gesamtkader hat einen Wert von 3,97 Millionen, das heißt knapp unter 4 Millionen. Und wenn man es 1:1 so hernimmt und wirklich diese Transfermarkt-Werte für bare Münze nimmt, was wir jetzt einfach mal blauäugig ganz kurz so annehmen, dann hätte sogar Rapid 2 einen höheren mit 4,4 Millionen und die Rapid-Kampfmannschaft eigentlich sogar den zehnfachen Wert. Wie gesagt, wir nehmen einfach mal diese Werte so ohne großen Kommentar hin, dass es da natürlich Sachen mit dabei gibt, die jetzt vielleicht nicht der 100%igen Wahrheit entsprechend, ist ganz klar. Der wertvollste Spieler bei Ihnen ist Torhüter Igor Nikic, 650.000 Euro wert. Und ähnlich wie es bei Speri, die fast nur Georgi am Kader haben, ist es auch bei Dečić Tuči der Fall. Fast nur Montenegriner am Start, teilweise Doppelstaatsbürgerschaft mit Albaner. Dann gibt es noch zwei Kosovaren im Kader, einen Serben und mit dem vorhin schon angesprochenen Torschützen im Hinspiel Ndiaye, einen Senegalesen, der aber auch Doppelstaatsbürger Serbisch noch mit dabei hat. Also weniger alles, wenn man so summa summarum nimmt, vielleicht Ndiaye so ein bisschen ausklammert, Balkankicker. Und mit einem Durchschnittsalter von 27,4 Jahren eine einigermaßen routinierte Mannschaft, die aber auch wieder ein sehr kleines Stadion hat, gerade mal 2000 Plätze. Das heißt, bei der 5%-Regel würden da Rapid nur knapp 100 Plätze zustehen. Und irgendwo habe ich sogar gelesen, dass das Fassungsvermögen durch irgendwie Sicherheitsgeschichten, glaube ich, noch kleiner ausfällt. Also wären es nur um die 50. Also man kommt jetzt 100, 150 Karten immer hin, wo Fans mitreisen können und mitreisen werden. Aber das Stadion, wie gesagt, eben sehr klein. Ja, so viel mal dazu mit Sicherheit ein Gegner, so genauso wie du es für Speri gesagt hast, Stefan, am Papier definitiv eine, wenn nicht sogar zwei, drei Nummern kleiner wie Rapid und eine Hürde, die keine darstellen darf am Papier, aber am Rasen kann das ganz anders eben aussehen, wenn man die Geschichte nicht genau genug, nicht ernst genug nimmt, dann kann das auch nach hinten losgehen. Aber eigentlich von der Qualität sollte Rapid klar drüber zu stellen sein und müsste eigentlich beide Partien für sich entscheiden können.
Genau, aber wir sind ja auch gebrannte Kinder, wir beide Fans so von aus. Wiener Vereinen, wenn wir da an Vaduz oder an die Finnen aus Tampere denken.
Genau, Stefan. Also jedes Spiel muss erstmal gespielt werden. Wir hoffen natürlich aber beide, dass wir im Hinspiel jeweils schon vorlegen können und dann eben am 31.07. schon etwas entspannter den beiden Partien beiwohnen können.
So ist es. Und ja, aber so ein bisschen ein Kribbeln gibt es natürlich, weil je genauer wir das Ergebnis tippen, desto mehr Punkte sahnen wir in unserem Tippspiel ab, Markus.
So schaut's aus. Ja, wir sind ja auch gefragt worden, gibt es das Tippspiel wieder, wird es wieder geben? Wir haben es schon letzte Woche gesagt, ja, fix, oder nicht letzte, ja doch, war letzte Woche, fix, es wird es wieder geben. Jetzt, wie versprochen, am Wochenende angelegt worden, die neue Runde. 6 Partien wird es im Juli geben und dann geht es im August weiter und wir fassen es beide zusammen.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Genau. Und da jetzt, wie gerade von uns eingeläutet, die ersten beiden Partien am Donnerstag, 20.30 Uhr, Austria gegen Speri FC, Stefan.
Genau, ich tippe auf ein trockenes 5:0.
Nur Servus. Gut, ich sag, es gibt ein 2 oder 13:0?
3.
Na gut, 13:0. Dann eine halbe Stunde später ist Anpfiff in Montenegro, Dečić Tuči gegen Rapid.
0:3.
0:3, sagt der Stefan. Sag ich 1:3.
Okay.
Wir sind immer für ein Gegentor gut, so ist er. Also so ist das. Leider. Der alte Mythos auf jeden Fall. Lassen wir es jetzt dabei erstmal, oder?
Ja, lassen wir es dabei. Lassen wir es dabei, warum wir es dabei lassen, das erfahrt ihr dann nach dem Tippspiel. Jetzt noch ganz kurz zum Tippspiel, und zwar unter kicktipp.at/nogo könnt ihr euch registrieren, dabei sein. Wir haben alles auf Null gestellt. Wir beginnen von ganz vorne und auch viel besser als im letzten Jahr. Warum besser? Weil wir jetzt einfach noch richtiger tippen wollen.
Ja, ihr hoffentlich auch. Also alle, die schon mit dabei waren, kennen sich eh aus. Einfach wieder einloggen, Tipps abgeben und schon geht's los. Alle, die noch nicht mit dabei waren, das Ganze ist kostenlos. Wie es Stefan gesagt hat, jeden Monat setzen wir wieder auf Null zurück. Das heißt, selbst wenn man einen Monat mal nicht so gut läuft oder man später einsteigt oder mal vergisst, ja, ist kein Beibruch auf die ganze Saison gesehen. Nächsten Monat ist alles wieder Neubeginn und hat jeder wieder die gleiche Chance. An jedem Monatsende, beziehungsweise jetzt Juli und August werden zusammengefasst, weil im Juli einfach noch nichts so viele Partien sind, gibt es einen Preis. Ja, nachdem das alles noch ein bisschen dauert, bis dieser Preis vergeben wird, lassen wir jetzt noch nicht ganz die Hosen runter, sagen noch nicht, um was es geht, sondern das wird dann eben im Laufe des August bekannt gegeben, um was es tatsächlich geht und was dann der Erstplatzierte einheimsen kann.
Genau. Ja, Markus, dann war's das wieder vom Tippspiel. So schnell kann es gehen.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Jo, Stefan, dann haben wir noch eine schöne, kleine, nette Überraschung. Hoffe ich doch für euch alle da draußen, weil, ja, wir sind bereit für ein Quickie.
Ja, mit euch.
Oder mehrere.
Ja, nein, wir sind nach wie vor verheiratet, nach wie vor glücklich verheiratet. Und wir werden aber in der Europacup-Saison auch freitags erscheinen. Und zwar Freitag im Laufe des Tages. Wir werden entweder Donnerstagabend oder Freitag früh aufnehmen und dann, je nachdem, wie es unser Job zulässt, im Laufe des Tages die Folge veröffentlichen.
Genau, das heißt, die Montag-Dienstag-Ausgabe, je nachdem, wann wir dann da wieder rauskommen, werden etwas kürzer sein und damit aber auch eben aktueller, weil einfach diese Europacup-Geschichte vorher schon abgehandelt wird. Das am Donnerstag, Freitag soll eine wirkliche Quickie-Ausgabe werden, das heißt 15 bis maximal 20 Minuten und gefühlsecht. Gefühlsecht, Stefan, warum? Weil es soll mehr um unsere Emotionen gehen.
Genau, wir reden über die Gefühle, wir reden über die Niedergeschlagenheit oder hoffentlich über die Euphorie, die wir verspüren nach dem Europacup-Auftakt kommenden Donnerstag und wollen euch da ein bisschen mitnehmen und wollen da wirklich auch über den Podcast, über eure Ohren Emotionen, Gefühle, Trauer, Freude, alles quasi Freihaus liefern.
Genau, das soll eben dann nicht wirklich ins Detail analysiert und irgendwas zu Tode geredet werden, sondern irgendwie sagen, wir fühlen uns so und so und hätten das doch lieber ganz anders gesehen, anders gemacht und uns so besser gefühlt. Also mehr in diese Richtung gehen. Das heißt, frisch von der Quelle sozusagen noch eben mit der Euphorie oder Niedergeschlagenheit vom Europacup-Abend direkt bei euch in die Ohren.
Genau. Gut, mein lieber Markus, das war eine schöne Folge 175.
Genau, diesmal hoffentlich mit allem beisammen, wie es zusammen gehört.
Ja, ich bemühe mich. Ich habe den Schwenk verstanden.
Nein, ging nicht. Gegen die KI, nicht gegen dich.
Ja, naja, aber in Wahrheit bin ich trotzdem verantwortlich. Aber egal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen. Ich fand uns ziemlich kompetent und auch ziemlich gut aussehend. Ich bin sehr schön braun gebrannt, sehe ich über die Kamera. Noch haben wir kein Video, weil uns fehlt der schöne Hintergrund. Ihr würdet bei mir einen Hamsterkäfig sehen und beim Markus eine Kappensammlung. Wir müssen erst ein TV-Studio bauen, dass wir auch einen Videopodcast starten können.
Wir haben jetzt gute Kontakte zu Sky, also von daher vielleicht können wir ein Studio ausbauen.
Und auf Puls24 waren wir ja auch schon zu Gast. Ja. Vielleicht haben wir da ja... Nein. Wir sind noch nicht bereit für Video, meine Lieben, falls ihr euch fragt, wann unser Podcast auch endlich eine Videospur bekommt, aber wir denken zumindest dran. Arbeiten dran wäre wahrscheinlich schon zu viel gesagt, aber wir denken dran.
Ja. Wir brauchen noch mehr Einnahmen, um den ein oder anderen Tausender mehr aus dem Podcast, dann die Schönheits-OP und dann das Video.
Genau.
So sieht der Plan aus.
Ja. Und jetzt haben sie unsere Schönheits-OP in Simmering zugesperrt.
Verdammt.
Ja. Nein, egal. Spaß beiseite. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns am Freitag. Bleibt gesund, bleibt wohlauf und ja, viele Tore am Donnerstag für beide Wiener Clubs.
Yes, hoffen wir drauf. Denkt mal dran. Drücken die Daumen. Viel Spaß. Liebe Grüße und bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, baba.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.